请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch ein Interview mit dem Kurator der Dauerausstellung im taiwanischen Nationalarchiv führt. Danach hören Sie in Rund um die Insel mit Elon Huang den zweiten Teil des Interviews mit dem Journalisten Klaus Badenhagen über seinen Taiwan-Kalender. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwanische Frauenrechtsgruppen begrüßen Gesetzesentwurf zu künstlicher Befruchtung. Festlandkommission. Taiwaner lehnen ein Land, zwei Systeme ab. Rückkehr zur Atomkraft schon ab 2028 möglich. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das taiwanische Kabinett hat am heutigen Donnerstag einen Entwurf für eine Änderung des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung gebilligt. Frauenrechtsgruppen haben ihre Unterstützung für den Entwurf ausgedrückt, während LGBT-Gruppen den Entwurf als ersten Schritt positiv bewerten. Der Entwurf sieht vor, den Anwendungskreis von künstlicher Befruchtung auf unverheiratete Frauen ab 18 Jahren sowie lesbische Paare auszuweiten. Das in Taiwan kontrovers diskutierte Thema der Leihmutterschaft wurde vorerst aus dem Gesetzesentwurf ausgeklammert. Huang Shuying, Vorsitzende der NGO Taiwan Women's Link, wies darauf hin, dass die Öffnung von künstlicher Befruchtung für ledige Frauen einer Öffnung für quasi alle Frauen entspreche. Dies würde nicht nur die Selbstbestimmung der Frau vorantreiben, sondern könnte auch der sinkenden Geburtenrate in Taiwan entgegenwirken. Sie betonte, dass viele Menschen ihre Eizellen eingefroren haben, diese aber nach aktueller Rechtslage nur verwenden können, wenn sie verheiratet sind. Der Entwurf des Kabinetts sieht auch vor, dass vor der künstlichen Befruchtung eine Überprüfung zur Sicherstellung des Kindeswohls vorgenommen wird. Li Xuanping, Generalsekretärin des Vereins zur Förderung der Rechte von LGBT-Familien, wies darauf hin, dass es in öffentlichen Anhörungen viele falsche oder sogar diskriminierende Kommentare hinsichtlich unverheirateter Frauen und LGBT-Familien gegeben hat. Sie zeigte sich besorgt darüber, ob das Personal, welches die Kindeswohlprüfung durchführen wird, gegenüber alternativen Familienmodellen unvoreingenommen sein wird. Außerdem hofft sie darauf, dass die taiwanische Regierung als nächstes ein Gesetz zur Leihmutterschaft vorantreiben wird. 76% aller Taiwaner stimmen der Aussage zu, dass die Republik China und die Volksrepublik China einander nicht untergeordnet sind. Das geht aus den Ergebnissen einer neuen Meinungsumfrage hervor, die die taiwanische Festlandkommission am heutigen Donnerstag vorgestellt hat. Liang Wenjie, stellvertretender Vorsitzender der Kommission, betonte, die öffentliche Meinung in Taiwan würde sich entschlossen gegen die chinesische Position von Ein Land, zwei Systeme richten. Außerdem würde die öffentliche Meinung unterstützen, dass die taiwanische Regierung die Selbstverteidigung stärkt und mit ganzer Kraft die Souveränität und Sicherheit des Landes schützt. Den von Präsident Lai Ching-te angekündigten Sonderverteidigungshaus in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar unterstützten 54% der Befragten. Den bereits über lange Zeit abgefragten Aussagen von der Beibehaltung des Status quo sowie über die Zukunft Taiwans entscheiden Taiwaner stimmten weiterhin über 80% der Befragten zu. Die taiwanische Kommission für nukleare Sicherheit hat sich am heutigen Donnerstag zu den Voraussetzungen für einen Neustart des Atomkraftwerkes 3 geäußert. Der taiwanische Wirtschaftsminister hatte am 1. Dezember gesagt, dass sofern alles gut läuft, das Atomkraftwerk 3 frühestens 2028 wieder gestartet werden könne. Das Atomkraftwerk 3, auch Ma'anshan Atomkraftwerk genannt, liegt in Kending an der Südspitze Taiwans. Sein letzter Reaktor wurde im Mai 2025 stillgelegt, womit Taiwan vollständig aus der Atomkraft ausstieg. Gegenüber Abgeordneten im Parlamentsausschuss für Bildung und Kultur sagte ein Vertreter der Kommission für nukleare Sicherheit heute, ein Neustart des Atomkraftwerk 3 bis 2028 sei möglich, Sofern der staatliche Energieversorger Taipower seinen Prüfbericht umfassend fertigstellt, eine schnelle Antwort auf die Punkte im Prüfbericht erfolgt, keine Probleme bei der Begutachtung vor Ort vorliegen und keine wichtigen Einzelteile ausgetauscht werden müssen. Das Wirtschaftsministerium hat den Prüfbericht von Taipower zum Stand der Atomkraftwerke bereits abgenommen. Daraus geht hervor, dass die Atomkraftwerke 2 und 3 wieder gestartet werden könnten. Taipower wird als nächstes eine Sicherheitsprüfung starten und bis März 2026 der Kommission für nukleare Sicherheit einen Plan zum Neustart der Atomkraftwerke vorlegen. Bei einem Referendum im August 2025 stimmten über 70% für die Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerkes 3. Das Referendum erreichte allerdings nicht das notwendige Quorum von 25% der Wahlberechtigten. Eine Rückkehr zur Atomkraft in Taiwan wurde aktuell weder von der Regierung noch vom Parlament beschlossen. Ein Jahr nachdem die Global Pathfinders-Initiative ins Leben gerufen wurde, hat der taiwanische Präsident Lai Ching-te heute einer Veranstaltung beigewohnt, bei der Programmteilnehmer ihre Erfahrungen teilten. Unter der Initiative erhielten 1463 junge Taiwaner die Möglichkeit, mit Unterstützung der Regierung ihre Träume im Ausland zu verwirklichen. Er sei sehr stolz auf diese jungen Menschen, sagte Präsident Lai auf der heutigen Veranstaltung. Der Erfolg des Programms in diesem Jahr habe das Bildungsministerium dazu veranlasst, im nächsten Jahr eine zusätzliche Unterstützung für junge Menschen indigener Herkunft oder auch benachteiligten Familien ins Leben zu rufen. Dafür ist eine Quote von 300 Personen vorgesehen. Bei der Veranstaltung berichteten die teilnehmenden jungen Menschen von ihren Erfahrungen. Einige fanden Inspiration für einen intensiveren kulturellen Austausch, andere bekräftigten ihre Entschlossenheit, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, und viele entwickelten durch die Teilnahme an der Initiative klarere Pläne für ihre Zukunft. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat sich am heutigen Donnerstag mit Preisträgern des National Golden Award for Architecture sowie dem National Brand Yushan Award getroffen. Die diesjährigen prämierten Werke des Architekturpreises würden zeigen, dass Taiwan in der Bautechnik und der Ästhetik kontinuierlich Fortschritte mache, so der Präsident. Viele der Werke hätten grüne Architekturkonzepte wie Sicherheit, Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung integriert. Dies demonstriere eine Entschlossenheit, dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Transformation zu Netto-Null zu verwirklichen. Die prämierten Unternehmen des Yushan-Preises kämen aus den Bereichen Biotechnologie, Finanzwirtschaft, Manufaktur und Dienstleistungen. Ihre vielfältigen Innovationen und ihre hohe Qualität hätten Made in Taiwan zu einem vertrauenswürdigen Markenzeichen auf den internationalen Märkten gemacht, so Präsident Lai. Angesichts des globalen Wandels durch künstliche Intelligenz und sich verändernde Rahmenbedingungen seien die Innovationsfähigkeit von Unternehmen, der Markenwert und die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen, entscheidend für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Taiwans. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 375,98 Punkte gesunken, das sind 1,32%. Damit lag der Abschlusskurs bei 28.024,75. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 517,81 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 14,18 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 11. Dezember. Heute ist es in Taiwan sonnig, bevor im Norden dann über Nacht Regen aufzieht. Die Temperaturen liegen bei bis zu 24 Grad im Norden und 29 Grad im Süden. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 12. Dezember. Morgen ist es im Norden und Osten Taiwans bewölkt und regnerisch, auf dem Rest der Insel jedoch weiter sonnig. Die Temperaturen liegen bei bis zu 21 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 11. Dezember 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie in der letzten Sendung angekündigt, bringe ich Ihnen heute das Interview mit Herrn Chen Yixing, dem Kurator der Dauerausstellung im neu eröffneten Nationalarchiv in Linkou. Die Dauerausstellung zeigt die wichtigsten Entwicklungen Taiwans von 1945 bis heute. Ich fragte Herrn Chen zunächst nach dem Ziel dieser Ausstellung.
Das Ziel der Ausstellung ist es, der Bevölkerung die Gelegenheit zu geben, in Kontakt mit dem Nationalarchiv zu kommen und zu verstehen, was das Nationalarchiv überhaupt ist. Da hier hauptsächlich schriftliche Dokumente gesammelt werden, hat die Bevölkerung mit uns allgemein nicht so viel zu tun. Deshalb haben wir Dokumente ausgewählt, die mit dem Lebenswerk der Menschen in Verbindung stehen, sodass sie mit Hilfe der Dokumente ihre eigenen Erfahrungen mit den Erfahrungen der Nation überlappen können. Die Ausstellung wird also bei den Besuchern viele Erinnerungen hervorrufen, weil das Teil ihrer Geschichte ist. Aber sie werden aufgrund der Dokumente vielleicht auch erst verstehen, warum sich alles so ereignet hat, wie es gekommen ist. Denn in der Vergangenheit hat die Regierung bei ihrer Arbeit die Bevölkerung oft nicht über das Warum aufgeklärt. Wenn man aber die Dokumente durchliest, dann erfährt man, was der Grund für bestimmte Entscheidungen war. Also einerseits geht es darum, klarzumachen, was Dokumente sind, andererseits auch darum, dass die Besucher die Scheu verlieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Ich konnte gerade beobachten, wie Schulklassen bei ihren Führungen sehr lebhaft auf alle Fragen reagiert haben.
Die Kinder haben in der Schule natürlich auch Geschichtsunterricht, doch das ist alles relativ trockenes Schulbuchwissen. Wir haben hier aber sehr viele interaktive Einrichtungen. Hier gibt es also unterschiedliche Medien, mit deren Hilfe die Schüler die geschichtlichen Entwicklungen erfahren können. Der Inhalt von Schulbüchern unterliegt gewöhnlich einer Auswahl und ist auch zu einem gewissen Grad interpretiert. Aber hier kann man die Originaldokumente in ihrer ursprünglichen Form sehen, ohne Interpretation. Wenn die Schüler also die Möglichkeit haben, mit diesen Informationen aus erster Hand in Kontakt zu kommen, wird das ihren Horizont beträchtlich erweitern.
Ist es auch das Ziel, dass der eine oder andere dazu angeregt wird, in Zukunft selbst im Nationalarchiv nach Originalinformationen zu suchen?
Ja, natürlich ist das auch ein Ziel. Denn das Nationalarchiv kann als ein Schatz gelten. Es bewahrt die Erinnerung einer Nation, ähnlich wie einzelne Personen Erinnerungen an ihr Leben aufbewahren. Die Erinnerungen einer Nation überlappen sich aber mit den Erinnerungen ihrer Bürger. Das wollen wir herausstreichen.
Mir ist besonders aufgefallen, dass Sie hier auch Erklärungen in Blindenschrift haben. Das habe ich bisher noch in keinem Museum hier in Taiwan gesehen.
Unser Ziel ist es, eine vielfältige und freundliche Umgebung für alle Besucher zu schaffen. Das soll auch blinde und taube Besucher einschließen.
Im Vorgespräch haben Sie erwähnt, dass letzte Woche eine deutsche Museumsdirektorin bei Ihnen zu Besuch war. Können Sie uns etwas mehr davon erzählen?
Ja, wir haben sehr überraschend eine Nachricht erhalten, dass Frau Dr. Silvia Asmus, die Leiterin des Deutschen Exilarchivs und ihr Ehemann uns besuchen wollen. Sie war zu einer Konferenz in Kaohsiung angereist und hatte den Wunsch, vor ihrem Rückflug unser neues Nationalarchiv zu besichtigen. Ich habe ihr also eine Führung gegeben. Dabei erzählte sie mir, dass ihr Archiv die Zeit von 1933 bis 1945 umfasst, während unsere Sammlung von 1945 beginnt. Sie stellte fest, dass sie die Art, wie wir die Dokumente ausstellen, in Deutschland so noch nicht gesehen hat, wie zum Beispiel die Erklärungstafeln in Blindenschrift und die vielen interaktiven Ausstellungselemente. Sie war auch von der architektonischen und räumlichen Gestaltung beeindruckt, die es den Besuchern erlaubt, sich besser in die jeweilige Zeit hineinzudenken. Sie fand das sehr interessant und war glücklich, dass sich dieser Besuch bei uns einplanen ließ. Schriftliche Dokumente sind für viele Museumsbesucher etwas, zu dem sie eher schwer Zugang finden. Das ist etwas anderes als zum Beispiel eine Vase oder ein Kunstwerk, das einen direkt anspricht. Ein Dokument ist eine Ansammlung von abstrakten Zeichen. Es ist ein Medium, zu dem man nicht so einfach Zugang findet. Vor allem auch deshalb, weil diese Dokumente in einer ganz bestimmten Art und Weise verfasst sind, die innerhalb der Bürokratie für Akten üblich ist. Man muss also die Struktur dieser Akten verstehen und was mit dem Inhalt ausgedrückt werden soll. Das macht es für viele Besucher schwierig, diese Dokumente umfassend zu verstehen. Doch gerade diese Verständnisschwierigkeiten wollen wir so gut es geht überwinden.
Herr Chen lenkte meine Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Dokumente, nämlich das Dokument über den Austritt aus den Vereinten Nationen und das Dokument, mit dem der Ausnahmezustand in Taiwan aufgehoben wurde. Wie es tatsächlich zum Austritt der Republik China, einem der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, kam, darüber hatte es unterschiedliche Berichterstattungen gegeben. Hier in Taiwan wurde es gerne so dargestellt, dass Chiang Kai-shek nach der Aufnahme der Volksrepublik China von sich aus ausgetreten sei. In dem Dokument heißt es jedoch, dass der Vertreter Chiang Kai-sheks, der diesen Sitz illegal eingenommen habe, aus den Vereinten Nationen und den ihnen zugehörigen Organisationen vertrieben werden solle. Bei dem anderen Dokument machte mich Herr Chen auf die Unterschriften und das jeweilige Datum neben den verschiedenen Unterschriften aufmerksam. Einem unbedarften Betrachter wäre es bestimmt entgangen, was für Informationen hinter diesen Daten stecken können. Zunächst einmal fiel auf, dass der damalige Präsident Jiang Zinguo nicht handschriftlich unterschrieben hat, sondern sein Siegel benutzte. Herr Chen führte das darauf zurück, dass der unter Diabetes leidende Präsident damals bereits sehr zittrig gewesen sei und daher nicht mehr gut schreiben konnte. Im Allgemeinen wird so eine Akte von den Untergebenen verfasst, die auch ihre Unterschrift zuerst darunter setzen. In diesem Fall hat jedoch der Präsident diese Akte mit seinem Siegel als erster signiert, während die Untergebenen ihre Unterschrift erst einen Tag später darunter setzten. Das interpretierte Herr Chen dahingehend, dass wohl nicht alle in der Führungsriege mit der Aufhebung des Ausnahmezustands einverstanden waren, der Präsident jedoch entschlossen war, das Kriegsrecht abzuschaffen. Auch das Datum hatte er nicht selbst schreiben können, und aus Eigenheiten der Schrift schloss Herr Chen, dass sein erster Sekretär das für ihn gemacht haben musste. Zhang Zinguo hatte übrigens seinen Plan ein paar Tage zuvor gegenüber Catherine Graham, der Herausgeberin der Washington Post, angekündigt. Warum hatte er ausgerechnet die Washington Post dafür ausgewählt? Nun, zum einen hatte die Kuomintang gute Verbindungen zu dieser Zeitung, zum anderen hatte diese gerade den Watergate-Skandal aufgedeckt und wurde daher besonders stark beachtet. Der damalige Präsident Jiang Zinguo unterzeichnete das Dokument am 12. Juli, seine Untergebenen am 13. und am 15. Juli 1987 wurde das Kriegsrecht offiziell aufgehoben. Herr Chen erzählte mir auch von den Plänen für die nächsten Sonderausstellungen in 2 Jahren. Da soll es dann zum einen aus Anlass der Olympischen Spiele um das Thema Sport gehen, zum anderen soll es um das Schicksal japanischer Ehefrauen von taiwanischen Männern nach 1945 gehen. Ein Thema, das bisher nur wenig Beachtung fand. Spätestens dann werde ich dem Nationalarchiv wieder einen Besuch abstatten. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Klaus Badenhagen, dem Taiwan-Reporter, der seinen Taiwan-Kalender 2026 vorstellt. Nach Januar bis Juni in der vergangenen Woche geht es nun mit dem Monat Juli weiter.
Da bist du auf dem Jinmianshan-Wanderweg, ganz oben über den Dächern von Taipei. Das ist ja malerisch hier.
Ja, das ist, was ich vorhin sagte, einer dieser, also Taipeh umgeben von diesen Hügeln und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das ist einer der populären Wege. Das ist halt am nördlichen Stadtrand, also das sind die Berge nördlich von Neihu, so grob gesagt.
Ja.
Und sobald man anfängt zu wandern, kommt man irgendwann durch einen alten Steinbruch. Also man klettert über so zerklüftete Fels, ja, Bergflanken. Und dann, sobald man da auch wieder durch diesen ersten Waldteil durch ist, dann ist man auch noch an Orten wie diesen, wo man dann die Aussicht über Taipeh hat. Und zwar aus dieser Richtung Norden, also eine interessante Perspektive. Das Taipei 101 steht dann so ganz klein hinten am Hintergrund. Das sieht man auf diesem Bild zur Abwechslung jetzt auch mal nicht. Aber man blickt dann so über den Fluss, über den Jilong-Fluss, da haben wir ihn schon wieder, blickt man auf den Songshan-Flughafen und dahinter dann so die eigentliche Innenstadt. Das ist auch sehr reizvoll. Und je höher man dann kommt, irgendwann ist man dann an dem, ich glaube, der Gipfel heißt doch der Tiandaoshan, der Scherenberg jedenfalls. Mhm. Und das ist ja so ein Instagram-Hotspot.
Gut, dann kommen wir aber mal wieder in die Stadt runter. Und da hast du ja so ein Foto gemacht von einem... Ja, so einem Haus, wie man das hier ganz oft in Taipeh sieht, mit weißen Klinkern. Ich glaube, sind die 40 Jahre alt oder so, die Häuser, oder noch älter, weiß verklinkert, aber du hast da einen schönen Winkel gefunden.
Das ist wieder so ein bisschen wie dieses Januarbild. Also, wenn man ein bisschen schaut und die Anwohner sich ein bisschen Mühe geben, dann entdeckt man halt auch in diesen unscheinbaren Gassen einfach schöne Orte oder schöne Perspektiven. Das ist auf dem Rückweg von einem anderen Wanderweg, den wir relativ oft gehen, zum Fuzhou-Shan. Und wenn man da runter geht und auf dem Weg zur nächsten Uber, kommt man immer an dieser Hausecke vorbei. Und es war mir irgendwie nie aufgefallen, aber an dem Tag dann doch. Und das Wetter war schön und es blühte gerade so schön. Und da sind halt an dieser Hausecke sind das so ein bisschen Rankpflanzen, glaube ich, auch irgendwie so angebracht. Auf jeden Fall... Wenn man sich da in dem richtigen Winkel drunter stellt, da hat man das Gefühl, die Blumen überwuchern bald diesen ganzen Häuserblocke ungefähr. Das waren einfach auch schöne Farben, dieses weiße, rosarot und so. Aber natürlich die Perspektive ist immer wichtig. Und wenn man jetzt 3 Schritte zurückgeht oder von der anderen Straßenseite aus, würde man wahrscheinlich gar nicht sich was dabei denken. Aber wenn man sich halt direkt da drunter stellt, hat man so diesen Wow-Effekt auch.
Als nächstes geht's weiter mit dem September. Da bist du jetzt nach Tainan gefahren. Und zwar bist du da vor einem Tempel, von einem historischen Tempel hier in Tainan.
Ja, auf derselben Reise, wo ich gerade nochmal in Jai war, waren wir auch in Tainan nochmal ein paar Tage. Und da ist mir wieder aufgefallen, also wie wahnsinnig historisch aufgeladen dieser alte Stadtkern von Tainan ist. Wenn man mal in so Reiseführer oder Reisetipp-Artikel schaut zu Tainan, dann sind immer so 5, 6 Tempel, werden quasi immer genannt, wo man hingehen soll. Und dann gibt das nochmal so 5 oder 6, die stehen da so, die kann man sich auch anschauen, wenn man echt interessiert ist. Und wenn man dann außerdem da rumläuft, entdeckt man halt noch Dutzende andere, die in keinem Reiseführer erwähnt werden, aber die halt auch da sind und die auch alle ihre eigenen Hintergründe haben und historisch sind. Und dieser zum Beispiel, das ist ein Guangong-Tempel, also das ist dieser rotgesichtige General, der vergöttert wurde und der Gott des Krieges, aber auch der Kaufleute geworden ist. Der steht wirklich in keinem Reiseführer, weil er auch nicht besonders groß ist und liegt halt so ein bisschen in der Gasse, so eingezwängt zwischen modernen Häusern. Aber der, habe ich dann rausgefunden, der gilt halt als der Tempel, wo die Guangong-Anbetung in Taiwan sozusagen ihren Anfang nahm.
Gut, jetzt geht's in den Oktober und das Bild, was du hier hast, das hat tatsächlich auch was mit dem Oktober und zwar mit dem 10. Oktober zu tun.
Ja, der 10. Oktober ist ja der Nationalfeiertag der Republik China. Und da ist immer vor dem Präsidentenpalast in Taipeh eine große vormittags, eine mehrstündige große Veranstaltung mit so Paraden. Und zwar weniger oder eigentlich so gut wie gar nicht Militärparade, sondern da sind dann so Musikgruppen, Tanzgruppen, verschiedene Performances vor diesen. Also auf der einen Seite sind so die Tribünen für die Ehrengäste direkt vor dem Präsidentenpalast, wo dann auch der Präsident, Vizepräsidentin und andere Abgeordnete, Minister und Botschafter und so weiter sitzen und gegenüber sind auch so dann der Zuschauerbereich für jeden, der rechtzeitig da ist, kann sich dann Platz sichern auf diesem Ketagalan Boulevard direkt vor dem Präsidentenpalast. Und wir waren also ziemlich früh dort an dem Tag und so früh, dass die Gruppen, die später auftreten sollten, sich da sozusagen nochmal zum Appell gesammelt haben. Und hier haben wir halt, ich denke, das sind so Musikgruppen von Girls Senior High School, also die da in ihrem Uniform, kann man schon eher sagen, angetreten sind. Und die bekommen dann wahrscheinlich nochmal gesagt, wann das losgeht und wann sie wo sein müssen und so weiter. Und ich hatte halt die Gelegenheit, weil ich gerade auf dem Weg zu der Tribüne da war, das Ganze aus der anderen Richtung zu sehen. Und man blickt jetzt so quasi diesen Ketagalan Boulevard runter Richtung Osten auf dieses Gebäude direkt gegenüber, wo mal ursprünglich die KMT-Parteizentrale war.
Und dann geht's weiter mit dem November. Und hier bist du auf dem Phoenixberg in oder nach Beitou. Und das hier handelt es sich um eine alte Stätte aus der japanischen Zeit.
Jetzt war wieder einer dieser Wanderwege am Rande von Taipei. Man kann über den Battleship Rock beginnen zum Beispiel. Das ist auch so ein berühmter Felsen am Nordwestrand von Taipei. Da läuft man so ein Unicampus, läuft zum Battleship Rock, dann steht man da oben. Und dann kann man, wenn man will, in der anderen Richtung immer weiterlaufen und landet dann am Ende in Shinbeitou, also in diesem historischen Hot Spring Viertel. Ja. Und dort am Rande kommt man beim Abstieg durch so eine Stelle, wo ich denke, es waren so japanische, in der Nähe ist auch ein japanischer Shinto-Tempel, der noch immer erhalten ist. Und ich denke, das hatte auch damit zu tun. Also so, es gibt da so Tempelbauten und so alte Laternen am Wegesrand. Und das ist alles sehr überwuchert inzwischen. Also es ist so ein richtig verwunschener Ort. Und das Ganze hat mich erinnert an den Film Spirited Away oder ich weiß auf Deutsch Chihiros Reise ins Zauberland, glaube ich, wo ganz am Anfang dieses Mädchen mit seinen Eltern im Auto unterwegs ist und die wollen dann eine Abkürzung nehmen und fahren so eine alte Straße durch den Wald, die auch immer schmaler und schmaler wird, bis nicht mehr weitergeht und dann kommen die auch an solchen verwitterten, etwas unheimlichen Monumenten vorbei und das ist dann ja so diese Schwelle, durch die diese andere Welt kommt am Ende. Das hatte für mich so eine ganz ähnliche Atmosphäre an dieser Stelle.
Gut, dann ja, zum Dezember, weihnachtlich. Gut, wir haben jetzt hier keinen Weihnachtsbaum, aber du hast trotzdem was Festliches hier auf dem Bild.
Dezember brauchen wir ein bisschen Rot, rote Beleuchtung. Und das haben wir wieder die Lampions, die Laternen, dieses Mal so in der Dämmerung und die sind schon erleuchtet. Und das ist in der Shennong Street in Tainan. Also eine ganz alte Gasse, wo früher so die Handelshäuser sich alle gedrängt hatten. Und die vor so 10 Jahren noch so als Geheimtipp in Tainan galt. Und weil da auch die viele dieser Häuser haben noch so richtig schöne alte Holzfassaden und die Gasse ist wirklich sehr eng. Also wenn dann abends da die Lichter angehen, dann ist das wirklich eine sehr atmosphärische kleine Straße.
Das war Klaus Badenhagen, mit dem ich mich über seinen Taiwan-Kalender 2026 unterhalten habe. Das vollständige Gespräch können Sie auf unserem YouTube-Kanal nicht nur hören, sondern auch sehen. Links zum Taiwan-Kalender finden Sie auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 11. Dezember 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller. Thank you.